Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, nämlich unser Herr Jesus Christus. Amen. Kennen Sie die Frage, was bringt mir das? Lohnt sich das für mich? Das ist, glaube ich, die Standardfrage, die man bewusst oder unbewusst fast jeden Tag stellt. Angebote, Aufgaben und so weiter. Was bringt mir das? Fragen Sie doch mal einen, der nicht zum Gottesdienst kommt, was bringt dir eigentlich dein Nicht-Christsein? Oh, sagt er, natürlich bin ich auch Christ. Du musst ja nicht meinen, nur weil ich nicht zum Gottesdienst komme. Gut, was bringt dir das dann, nicht zum Gottesdienst zu kommen? Dann kommen jetzt irgendwelche Ausreden. Fragen Sie doch mal einen, der sagt, ich glaube auch, ich glaube nur nicht so fundamentalistisch oder so wie du immer zu und so, aber ich glaube auch, was bringt dir dein Halbglaube? Was bringt dir dein bloß theoretischer Glaube? Vielleicht sagen Sie jetzt, der andere kommt dann sofort mit der Gegenfrage, und was bringt dir dein Glaube? Wunderschön, dann kann ich ihm sagen, was mir mein Glaube bringt. Jetzt könnte aber jemand sagen, sag mal, darf man beim Glauben so die Frage stellen? Beim Angebot, da kann man die Frage stellen, bringt mir das was oder nicht? Aber beim Glauben kann ich die Frage stellen? Aber natürlich, haben die Jünger auch an Jesus gestellt. Als der reiche Jüngling wegging von Jesus, da haben die Jünger Jesus gefragt und gesagt, du, wir sind dir nachgefolgt, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür? Und da hat Jesus nicht gesagt, sag mal, das ist keine christliche Frage, sondern er hat Antwort gegeben. Wenn jemand Sie fragen würde, was bringt dir dein Glaube, dein echter Glaube, ich meine nicht so ein Formalglauben, nicht so rein bloßen Kopfglauben, was bringt dir dein Glaube, dass du so, wie du es machst, mit Jesus zusammenlebst? Was würden Sie ihm antworten? Ich lese uns aus Römer 5, was Paulus auf diese Frage antwortet. Römer 5. Paulus hat vorher in Kapitel 3 und 4 von diesem Glauben an Jesus gesprochen, hat vorher in Kapitel 4 schon gezeigt, dieser Glaube ist keine neue Erfindung von ihm, sondern das war schon bei Abraham so. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Und jetzt lese ich Kapitel 5, Vers 1 bis 5 und 8. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Lohnt sich der Glaube an Jesus? Vier Dinge dazu von diesem Text her. Das erste, wir haben Frieden mit Gott, sagt Paulus. Nun, wir denn gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ach ja, können andere sagen, ich habe auch keinen Streit mit Gott. Auch wenn ich nicht regelmäßig bete und so, deswegen habe ich ja keinen Streit mit Gott. Ich frage zurück, ist das schon Friede, dass ich keinen Streit habe? Also ich denke, das ist ein etwas kümmerlicher Friede. Außerdem würde ich weiter fragen, sag mal, könnte es nicht sein, dass Gott was gegen dich hat? Ach, ich tue doch nichts Böses. Ich frage gerne kritisch zurück. Ich rede nicht zu viel mit Sätzen, ich frage kritisch zurück, bis er mich fragt, und was hast du denn von deinem Glauben? Und ich sage, ich habe Frieden mit Gott. Frieden, das heißt, es gibt doch immer wieder Dinge in meinem Gewissen, die mir sagen, du, das war nicht ganz sauber, was du da gemacht hast. Oder begegnet Ihnen das nie? Das war nicht ganz richtig. Da hast du zwar nicht direkt gelogen, aber nur die halbe Wahrheit gesagt. Da hast du nicht geholfen, obwohl du hättest helfen können. Oder ist Ihr Gewissen frei von all solchen Dingen? Wie bekomme ich Frieden in meinem Gewissen? Durch den Glauben an Jesus. Durch den Glauben an Jesus darf ich wissen, ich werde befreit von diesen Dingen. Nicht, ich kann sie wieder gut machen. Einiges kann man auch wieder gut machen. Aber selbst wenn ich es wieder gut mache, ändert das auch nicht, dass ich es falsch gemacht habe. Es gibt Vergebung meiner Schuld. Das ist es, was mir der Glaube bringt. Dass ich ein ruhiges, nicht vielleicht nicht kein gutes Gewissen, aber ein ruhiges, ein beruhigtes Gewissen habe, sodass ich mich nicht mehr quälen muss mit meiner Vergangenheit. Wie viele Menschen quälen sich mit ihrer Vergangenheit? Vielleicht nicht nur mit dem, was sie verkehrt gemacht haben, sondern vielleicht auch mit der Vergangenheit, wo ihnen Verkehrtes widerfahren ist. Wie konnte meine Mutter, wie konnte mein Vater, wie konnte mein Freund, mein angeblicher Freund, wie konnte der Lehrer, wie konnte der Chef, wie konnte der? Und dadurch ist man unruhig. Und Jesus schenkt, dass ich Frieden bekomme, nicht nur über dem, was ich falsch getan habe, sondern auch über dem, was mir Falsches, Böses widerfahren ist. Haben Sie Frieden mit Gott? Haben Sie diesen Frieden mit Gott, dass Sie sich nicht dauernd ärgern müssen über Ihre Vergangenheit? Es gibt viele Leute, die versuchen, das einfach zu verdrängen, einfach es in Abseits zu schieben oder einfach zu sagen, sie hätten keine Probleme. Dann sage ich immer nur, also entschuldige, ich glaube Ihnen ja vieles, aber das glaube ich Ihnen nicht. Das glaube ich Ihnen nicht, dass Sie keine Probleme haben. Vielleicht verdrängen Sie nur. Das bringt mir der Glaube an Jesus, ich muss nicht mehr verdrängen, sondern ich darf das offen hinlegen und darf darüber Frieden bekommen. Frieden, das ist das Wunderschöne. Wie ist das möglich? Es ist möglich dadurch, dass ich lerne, auf Jesus zu sehen. Und zwar nicht so auf Jesus zu sehen, da gibt es Momente, Stunden oder vielleicht auch nur Viertelstunden, wo ich auf Jesus sehe und im Übrigen muss ich wieder allein fertig werden. Sondern das ist das Schöne, ich darf jederzeit, in jedem Moment, bei jedem Neuen, was mir gerade kommt, auf Jesus sehen und darf Ruhe tanken. Wir haben eben den Psalm 23 gehört. Wie heißt es? Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Man würde erwarten, fürchte ich kein Unglück, denn ich sehe am Ende schon einen Hoffnungsschimmer. So sagt David nicht, ich sehe einen Hoffnungsschimmer, sondern er sagt, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Und wenn morgen ihr Nachbar sie ärgert, du bist doch bei mir, warum soll ich mich darüber aufregen? Ja, sagen sie leicht gesagt. Man muss es üben, trainieren. Das habe ich vom Glauben, ich brauche mich nicht mehr aufzuregen oder kann mich schnell abregen, Jesus ist ja da. Abregen bei Unrecht, das andere mir tun, abregen bei Unrecht, wo ich selber schuld dran bin. Was ist das für eine herrliche Sache? Es heißt hier weiter, durch ihn, durch Jesus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Jesus ist sozusagen der Schlüssel, wo ich jederzeit die Tür aufmachen kann zu dieser Gnade des Friedens. Ich muss den Schlüssel nur benutzen, immer wieder im Alltag. Ich muss das nicht beschränken auf meine stille Zeit oder den Gottesdienst oder die Bibelstunde, sondern ich darf jederzeit, ich habe einen Schlüssel dazu. Es liegt an mir, die Tür immer wieder zu öffnen. Welch herrliche Sache ist das doch. Ja, so oft kommen böse Gedanken. Böse Gedanken über diesen oder jenen. Ich habe den Schlüssel dazu, dass diese bösen Gedanken einem Frieden weichen. Einem Frieden, so sagt es Paulus einmal, der höher ist als alle Vernunft. Ja, das ist das Großartige. Es gibt eine asiatische Geschichte. Da war ein Mann, der ängstigte sich vor seinem Schatten. Warum, weiß ich nicht, aber es ist so. Man weiß ja nicht immer, warum man sich ängstigt. Der ängstigte sich vor seinem Schatten, also beschloss er loszulaufen, ihm wegzulaufen. Bloß das Kuriose war, der Schatten lief hinter ihm her. Also sagt er, ich muss schneller laufen. Er lief schneller, der Schatten lief leider auch schneller, bis er schließlich zusammenbrach. Ach, so sagt der Kommentator dann zu dieser Geschichte, wenn der Mann doch zu einem Baum gelaufen wäre und sich in den Schatten des Baumes gestellt hätte, dann wäre er seinen Schatten losgeworden, vor dem er sich ängstigt. Das Kreuz Jesu ist der Baum, unter den ich mich stellen darf, wo ich die Schatten meiner Vergangenheit loswerde. Das habe ich vom Glauben. Und so spreche ich mit anderen. Was hast du von deinem Unglauben? Oder was hast du von deinem Halbglauben? Dann kommt todsicher irgendwann die Frage zurück. Und was hast du von deinem Glauben? Und ich sage dir, das eine, ich bin die Schatten meiner Vergangenheit los. Nein, nein, deine Vergangenheit, die ist doch noch da. Du kannst doch nicht behaupten, das ist alles auf einmal nicht mehr da. Nein, sage ich, das behaupte ich nicht. Aber das alles ist unter dem viel größeren Schatten Jesu, ist mir vergeben. Darüber habe ich Frieden. Wem will ich vertrauen? Dem Wort Jesu oder den Worten der anderen? Das war das eine, was Paulus hier deutlich macht. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus und durch ihn haben wir auch den Zugang zu dieser Gnade. Das Zweite, was Paulus sagt, er schreibt hier, und wir rühmen uns auch der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das Zweite ist, wir haben eine herrliche Zukunft vor uns. Jetzt gerade vor wenigen Tagen war in den Fernsehnachrichten der Bericht vom Innenminister, die Kriminalität in Deutschland hat abgenommen. Egal, welchen Kommentator ich dazu hörte, auf welchem Sender, alle sagten sie, statistisch gesehen hat das abgenommen, aber das Gefühl der Unsicherheit hat zugenommen in Deutschland. Was ist das für ein Deutschland? Wo die objektiven Dinge sich verbessern, vielleicht nicht viel, ich weiß es nicht, aber zumindest nicht verschlimmern, aber das Gefühl der Unsicherheit habe zugenommen bei den Menschen. Warum sind wir so unsicher im Blick auf unsere Zukunft? Warum sind auch Christen manchmal so abhängig von Prognosen über die Zukunft? Paulus sagt hier, das Großartige, was ich durch den Glauben an Jesus habe, meine Zukunft sieht anders aus als eure Zukunft. Eure Zukunft ist unsicher. Meine Zukunft ist sicher, ist gewiss. Es ist die Zukunft, dass ich an der Herrlichkeit Gottes teilhaben darf einmal. Ob ich früh sterbe oder spät sterbe, spielt keine Rolle. Natürlich würde ich auch gerne länger leben, aber irgendwann sagt Paulus sogar, ich habe Lust abzuscheiden. Aber das spielt keine Rolle, wozu ich Lust habe. Ich weiß in jedem Falle, die Herrlichkeit ist mir in Zukunft gewiss. Sind Sie Ihrer Zukunft gewiss? Der Zukunft, dass Sie teilhaben dürfen durch den Glauben an Christi Herrlichkeit? Oder leben Sie auch noch in der Sorge, in der Angst? Wenn wir in Deutschland das Wort Hoffnung gebrauchen, dann hat das Wort Hoffnung immer so den Beigeschmack von vager Hoffnung, von Unsicherheit. Wenn die Bibel das Wort Hoffnung gebraucht, hat sie den Beigeschmack von Sicherheit, Gewissheit. Petrus hat in seinem ersten Brief das so ausgedrückt: Gelobt sei Gott, man kann Gott nur loben, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Der hat uns aus toten Hoffnungen, unsicheren Hoffnungen herausgeholt zu einer lebendigen Hoffnung. Und lebendig meint einmal gewiss, aber zum anderen auch, weil sie gewiss ist, eine lebensgestaltende Hoffnung. Ich muss nicht mehr immer ängstlich gucken, wie wird dies oder jenes ausgehen, sondern wenn Jesus sagt, tu das, dann kann ich es tun. Und wenn was schief geht, hätte ich nicht doch lieber, nein, ich habe ja nach Jesu Wort gehandelt. Eine lebendige Hoffnung, die das Leben gestaltet, so gestaltet, dass ich nicht mehr ängstlich nach rechts und links gucken muss. Das ist meine Zukunft, durch alles Chaos hindurch. Ich gebe gerne zu, dass mir die Zukunft unserer Kirche manchmal Sorge macht. Sie wissen selber, es geht bergab mit unserer Landeskirche. Aber dann mache ich mir wieder klar, das Falscheste, was ich tun kann, ist sich deswegen Sorge machen, wenn Gott dabei ist, unsere Kirche umzugestalten. Um 1800, also vor über 200 Jahren, gab es in Berlin eine Tageszeitung, die prognostizierte, in spätestens 20 Jahren wird es keine Kirchen mehr in Berlin geben. Schriftlich nachzulesen. So tief war man damals gesunken. Aufklärung, Säkularisation, damals schon. Und was tat Gott? Gott schenkte im 19. Jahrhundert Erweckung. Erweckung. Kann man nachlesen. Auf einmal nicht alte Menschen, nur junge Menschen sagten, das kann doch nicht der Sinn sein, das Nichts, das Uferlose, dass man keine Zukunft hat, und haben neu gefragt, wo kann ich denn anknüpfen? Wo ist denn ein roter Faden? Und haben neu zur Bibel gegriffen und aus der Bibel heraus neu Hoffnung geschöpft. Und so entstanden Freikirchen, landeskirchliche Gemeinschaften und, alles im 19. Jahrhundert. Und zurzeit machen wir wieder die Aufklärungszeit durch, macht ja nichts. Gott sorgt für seine Leute. Und wenn man dann den Horizont mal ein bisschen erweitert, dann staunt man, wie weltweit Menschen Christen werden, wo man sich's nie gedacht hätte. Wie weltweit Menschen zum Glauben finden in der Verfolgung, in der Unterdrückung, im Gefängnis. Gott tut seine Wunder. Die Herrlichkeit Gottes ist gewiss. Das ist das, wovon ich leben darf. Ich erinnere mich, als Schüler habe ich gerudert, und zwar auch als Leistungssport, auf Regatten mitgefahren. Und gleich die erste Regatta, die wir fuhren, hatten wir vergeigt. Warum? Wir lagen eigentlich gut im Rennen, sehr gut sogar. Unser Steuermann, der guckte aber nach rechts und nach links, wo die Boote gerade sind. Und wahrscheinlich hat er nach links einmal, oder war es rechts, ist egal, zu lange geguckt. Jedenfalls kollidierten wir nach der anderen Seite. Auch der Steuermann musste lernen, nicht nach rechts oder links gucken, sondern nach vorne auf das Ziel. Wir hatten gelernt, nächste Regatta klappte es und am Ende des Jahres waren wir deutscher Jugendmeister. Auf das Ziel gucken, nicht immer nach rechts und links, was da geschieht. Ich sagte, ich muss mir das selber immer predigen, Blick auf meine Kirche. Gott wird seine Kirche durch, ich weiß nicht welche Wege, am Ende wieder ausrichten. Ganz gewiss. Ein drittes macht Paulus hier deutlich. Was haben wir vom Glauben? Und jetzt kommt etwas Erstaunliches. Er sprach eben, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Wie bitte? Wir rühmen uns der Bedrängnisse? Wir rühmen uns der Leiden? Wir haben eben die Schriftlesung gehört, wo Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal sagte, dass er nach Jerusalem gehen und leiden und sterben müsse. Und die Jünger widersprachen ihm, vor allem Petrus. Das ist doch nicht sinnvoll, leiden. Leiden ist doch das Schlimmste, was einem passieren kann. Leiden ist doch kontraproduktiv. So die Jünger. Und sie haben die Worte mitgekriegt, wie Jesus seine eigenen Jünger anredet. Weiche von mir, Satan. Leiden als negativ zu bezeichnen, ist satanisch. Durch Jesus haben wir einen anderen Blick für das Leiden. Erst recht für das Leiden um Christi willen, aber auch überhaupt für das Leiden. Leiden kann etwas Konstruktives sein, etwas Positives. Toyohito Kagawa, ein japanischer Christ, so vor 100 Jahren, um 1900, der hatte mal in einer Fabrik zu predigen und dort wurde Eisen zu Stahl gemacht. Und er sagte den Leuten, wie wird das Eisen zu Stahl? Das Eisen ist eine gute Sache, aber ihr wisst alle, deswegen stellt er hier Stahl her, dass Stahl etwas viel Wertvolleres ist, viel Großartigeres. Wie geschieht das? Das Eisen wird ins Feuer gehalten. Und im Feuer stählt es sich. Im Feuer. Das heißt, das Leiden hilft uns dazu, dass unser Glaube wächst und vertieft wird. Ich nehme noch einmal Paulus an einer anderen Stelle. Da schreibt Paulus den Korinthern folgende Sätze. Wir wollen euch, liebe Geschwister, nicht verschweigen die Bedrängnis, das gleiche Wort, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Warum? Die übliche Frage, warum dies Leiden? Paulus hat eine Antwort. Er sagt, dies geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott. Wie leicht setzen wir unser Vertrauen auf uns selbst? Wenn mir etwas besser gelingt, als dem anderen, dann denke ich. Der sollte sich mal ein Beispiel an mir nehmen. Der sollte mal das so machen, wie ich das mache. Oder denken Sie nicht so? Halleluja, wenn Sie nicht so denken. Wie oft meinen wir, wir könnten etwas machen. Und Paulus bekennt von sich, ich dachte auch so. Ich las gerade vorgestern noch einen Bericht von einem Amerikaner, Colson, der in der Nixon-Affäre damals mit total dick drin war, auch ins Gefängnis kam und der dann Christen begegnet und merkt, mein Hochmut war schuld. Mein Hochmut. Und wurde einer, der seitdem dann Jahrzehnte für die Gefangenen das organisierte und so weiter. Ähnlich wie hier in Scheideweg. Das ist es. Leiden bringt uns dazu, unser Vertrauen neu und verstärkt auf Jesus zu setzen, nicht auf uns selber. Das ist es, dass wir durch Jesus eine neue Sicht für das Leiden bekommen. Arme Ungläubige, arme Halbgläubige, die immer leiden unter ihrem Leiden. Ich muss nicht mehr leiden unter meinem Leiden. Ich weiß, er will mich formen, so wie aus Eisen Stahl wird, soll aus mir ein ganzer Christ werden. Und ein letztes noch. Da schreibt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir haben Gottes Liebe in uns. Wir haben Gottes Liebe in uns. Liebe ist ein Standardwort. Jeder meint, er würde ein bisschen Liebe üben. Wir haben Gottes Liebe in uns. Und deswegen noch Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir kennen das Wort Liebe eigentlich immer nur auf Gegenseitigkeit. Durch den Glauben ist eine Liebe in mein Herz gegossen, die bereit ist zur Liebe auf Vorschuss. Auch wenn der andere mich nicht liebt. Auch wenn der andere mir nicht dankbar ist für das, wo ich ihm helfe. Was ist das großartig? Ich muss nicht mehr immer gleichschalten. Gott hat auch nicht gleichgeschaltet. Erst bin ich kein Sünder mehr und dann ist seine Liebe da. Nein, mir, dem Sünder, galt die Liebe. Auf Vorschuss. Was ist das großartig? Haben wir solche Liebe schon? Wir dürfen drum bitten. Wir dürfen sie bekommen. Wir dürfen sie dann haben. Noch einmal, lohnt sich der Glaube an Jesus? Ich habe Frieden. Ich bin zufrieden mit dem, was Gott mir schenkt, wie er mich geschaffen hat, dass er meine Vergangenheit in seine Hand genommen hat und auch meine Gegenwart. Das Zweite, ich habe eine herrliche Zukunftsperspektive. Nicht die ängstliche, sondern die, die er mir geschenkt hat. Das Dritte, ich kann das Leiden nun anders sehen, weil das Leiden auch etwas ist, was mich formt, damit ich Jesus ähnlich werde. Und das Vierte, er gibt mir teil an seiner Liebe, die nicht auf gegenseitig beruht, sondern bereit ist zum Vorschuss, immer wieder zum Vorschuss. Wir wollen beten. Danke, Jesus. Danke, dass du uns den Glauben an dich schenkst. Und danke, dass du uns nicht einen theoretischen Glauben schenkst, sondern einen ganz praktischen Glauben, der unser Leben formt auf dich hin, formt zu deiner Ehre. Wir beten dich an und preisen dich. Amen.